Buchmessefunk Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.
Dennis Hügel ist freigelassen seit, jetzt muss ich kurz selber rechnen, 2 Wochen oder 3 Wochen. Aber er bittet um Verständnis, dass er heute nicht hier sein kann. Das ist alles noch sehr frisch und er braucht einfach noch eine Zeit für sich selbst. Deswegen sitze ich heute hier alleine und erzähle Ihnen ein bisschen was über das Buch. Was ich Ihnen aber erzählen kann, ist, dass am Sonntag ein Interview mit ihm erscheinen wird, was der Kollege von der Welt, Daniel Dillenböhmer, und ich gemeinsam geführt haben mit Dennis, also mit Dennis in Freiheit. Darauf dürfen sich freuen. Das ist natürlich auch nicht alles nur schön, was er dort erzählt, aber es ist ein sehr langes, ausführliches Interview, wo vielleicht einige Fragen, die Sie auch an ihn heute gehabt hätten, beantwortet werden. Also ich bitte auch um Ihr Verständnis, dass er nicht da ist, sondern nur sein Buch. Dieses Buch, vielleicht ein paar Worte zur Entstehungsgeschichte. Es ist so, dass ich zusammen mit Freunden das ganze Jahr über während seiner Inhaftierung Lesungen organisiert habe, also diverses anderes auch, unter anderem Autokursus und ein Konzert. Aber vor allem diese Lesung mit seinen Texten, das war eine Idee von Jörg Sundermeier, dem Verleger des Verbrecherverlags, der hier um die Ecke ist. Der kam auf die Idee zu sagen, lass uns einfach eine Lesung mit seinen Texten machen, was sollen wir sonst machen? Er ist ja ein guter Autor und die Leute sollen ihn kennenlernen. Das haben wir dann gemacht im Festsaal in Kreuzberg, also in Berlin, vor etwa einem Jahr. Und haben dort Journalisten, Kollegen, andere Schriftsteller gebeten, eben Texte zu lesen. Und das war so voll damals, diese Veranstaltung. Da waren, glaube ich, 800 Leute drin und 1000 standen draußen, weil die einfach nicht mehr reinpassten. Sodass wir gesagt haben, okay, das machen wir jetzt einfach weiter. Wir touren sozusagen durch die Städte und haben viele Theater angeschrieben. In Frankfurt, in München, in Hamburg, die eben auch diese Lesungen veranstalten wollten. Wir haben zwar irgendwann nach einem halben Jahr gesagt, wer will denn das eigentlich noch hören? Es müssen doch jetzt eigentlich alle diese Texte gehört haben, weil es immer wahnsinnig voll war und die ja auch auf Facebook übertragen worden sind. Die Texte sind fast alle auch online zu lesen, weil sie nicht hinter Bezahlschranken sind. Und trotzdem war es sehr voll. Das war eben eine Form von Solidarität, das ist klar. Und ich glaube aber auch, dass es auch, weil die Texte so toll sind, nicht alle sind toll, aber viele sind eben großartig. Er hat eine sehr große Bandbreite, er ist ein sehr guter Interviewführer, er ist ein sehr guter Kolumnist, er ist auch ein sehr, sehr guter Berichterstatter. Das ist die Hauptsache, die er getan hat aus der Türkei, wo er so gut wie gar keinen Kommentar, sowieso keine Kolumne oder Glosse geschrieben hat. Also er hat seinen Job tatsächlich sehr, sehr ernst genommen, nämlich als Berichterstatter, was er in Deutschland zwar auch war, aber hier ist er auch vor allem bekannt geworden als Kolumnist. Und irgendwann hat mich Dennis über die Anwälte gefragt, also er bekam immer so sehr zeitversetzt natürlich mit über die Anwälte, dass hier so viel los ist. Das hat ihn auch sehr gefreut, deswegen haben wir das ja natürlich auch gemacht, vor allem für ihn, dass er weiß, dass er nicht vergessen wird. Und irgendwann, so Dennis-mäßig, ich kenne ihn schon sehr, sehr lange, muss ich dazu sagen, wir haben zusammen Abitur gemacht, wir haben zusammen in der Taz gearbeitet, unsere beiden Mütter haben im selben Krankenhaus zusammen Karotten geschält, also wir sind so familiär verbandelt in Flörsheim. Jedenfalls hat Dennis irgendwann seinen Anwälten gesagt, also wenn das stimmt, dass so viele Leute meine Texte hören wollen, dann lass uns doch ein Buch mit meinem alten Krempel machen, weil es ja toll, wenn die die neuen Sachen, wenn ich gar nicht schreiben muss. Es ist großer Sarkasmus, ist doch aber super, ich habe den alten Krempel, die Leute wollen das lesen und als ich das gehört habe, habe ich mich erstmal zwar gefreut, weil es natürlich auch ein gutes Zeichen ist, dass er arbeiten will, dass er was tun will, dass er da die Hoffnung nicht verloren hat und gleichzeitig, weil ich ihn halt sehr gut kenne und schon befürchtet habe, dass er mich darum beten wird, quasi die Herausgabe des Buches zu besorgen, also mit ihm die Texte auszuwählen, die Texte zu besprechen. Er ist ein sehr, sehr genauer Autor. Er ist tatsächlich sehr akkurat und wollte dann und hat das auch getan in all den Texten, die wir dann hier reingenommen haben. Bei so gut wie jedem Text ungefähr 88 Anmerkungen gehabt. Also bei denen, die so 3 bis 5 Seiten lang sind. Bei denen, die 10 Seiten lang sind, waren es dann entsprechend mehr. Das ging so weit, dass er in alten Texten tatsächlich ständig Kommas durch Semikolons austauschen wollte, Klammern setzen, also und diskutieren wollte vor allem mit mir darüber, weil es gibt natürlich Fälle, wo die Rechtschreibung nicht so eindeutig ist. Also er wollte mit mir dann darüber diskutieren. Diskutieren heißt, dass er den Anwälten kleine Papiere mitgegeben hat, auf denen er die Notizen draufgeschrieben hat. Guck mal da, in dem und dem Text, 3. Absatz, können wir da mal über die Klammer reden. Also über die, da stand irgendwas in der Klammer, das dauerte dann nicht entsprechend, bis das bei mir war. Die Anwälte haben das dann fotografiert, mir geschickt. Aber da der Weg aus diesem Gefängnis heraus sehr, sehr weit ist, nämlich 2 Stunden, also 1 Stunde braucht man, um aus dem Gefängnis zu kommen, 2 Stunden nach Istanbul, dann haben die mir abends irgendwann diese Nachricht geschickt, die ich dann las und habe dann mühseligst irgendwie gedacht, also mich wirklich anstrengen müssen, denn es gibt echt andere Probleme, als dass ich jetzt mit ihr darüber diskutieren muss, ob da jetzt eine Klammer hingehört oder ein Semikolon oder so. Aber so ist er. Er ist halt sehr genau und mich hat es natürlich auch immer wieder gefreut, auch wenn ich ihn wahnsinnig verflucht habe in der Zeit, weil das alles sehr aufwendig war mit ihm. Aber das Zeichen eben so toll war, er nimmt seine Texte immer noch genauso ernst wie immer. Er ist sozusagen der Alte geblieben. Wir haben sehr, sehr lange vor allem darüber diskutiert, was wir denn dann da reinnehmen. Vor allem gar nicht so sehr über das Türkei-Kapitel, weil das relativ klar war, welche Texte da reinkommen. Da ging es eher um Längen, weil seine Reportagen und Berichte aus der Türkei in den letzten oder in den bisher dann eben einzigen 1,5 Jahren, seit er dort Korrespondent war, waren in der Regel sehr lang, sehr ausführliche Hintergrundberichte. Worüber wir länger geredet haben, sind eben die älteren Sachen. Also da sind ja aus 13 Jahren journalistischer Arbeit einige Texte, die selbst ich nicht mehr kannte, über die wir lange dann gesprochen haben, wie das so ankommt. Und ich mache jetzt mal eins nämlich vorlesen, einen Text. Jetzt weiß ich nur nicht mehr so genau, welchen eigentlich. Also ich nehme mal einen lustigen. Und zwar heißt der, kann ganze Welt kommen. Sie müssen entschuldigen, dass ich bin diesem türkisch-deutschen, also diesem Broken German nicht so mächtig, aber ich versuche es. Und zwar ist das eine Kolumne, eine Glosse, die Dennis angefangen hat in der Jungle World, als er dort Redakteur war, hat er unter dem Namen Bayram Karamalaoğlu, das ist schon falsch ausgesprochen, das können aber nicht mal türkisch sprechende Leute richtig aussprechen, weil das ist irgendein sehr fiktiver Name, hat er geschrieben eben in diesem Broken German, also in diesem Türkisch-Deutsch. Und das kam so gut an, dass die Jungle World Redaktion lange Jahre, also ich glaube der erste Text, jetzt muss ich noch mal gucken, der ist bestimmt 10 Jahre alt oder so, der 2005, also über 10 Jahre alt, der kam so gut an, dass die Redaktion der Jungle World auch Jahre nachdem Dennis gar nicht mehr Redakteur dort war, ihn immer wieder als Bayram angefragt hat, also wenn irgendwas mit den Türken wieder los war. Irgendeine Demo, die irgendwie schief ging oder irgendein Präsident, der wieder Quatsch erzählt hat. Dann hat die Jungle World Redaktion bei Bayram angefragt, ob er nicht dazu mal was zu sagen hätte. Und ich lese jetzt diesen einen Text mal vor, das ist nicht der erste. Der erste hieß, aber wir nix Menschenrecht. Und dieser zweite heißt, kann ganze Welt kommen. Wenn ich jetzt noch die Seitenzahl wüsste, ist gut. Kreuzberg heut viel Tourist. Komm von España und Italia und Amerika und komm von ganze Welt und guck Kreuzberg. Das ist normal, Kreuzberg ist schön wie Istanbul, wo kommen auch viel Tourist von ganze Welt. Aber manch denke, Tourist nix gut, soll nix kommen Kreuzberg. Aber ich denke, mir egal, kann jeder kommen Kreuzberg. Entschuldigung, hat jeder seine Meinung, habe ich meine Meinung. Anlassschilder mir, du verstehst, ich denke, kann kommen alle Kreuzberg, aber muss wieder gehen, nix bleibt. Zum Beispiel, wenn wir früher kommen, viel Tourist von Bavaria und Stuttgart, von ganze West, sogar von Bielefeld kommen Tourist. Nur mein Schwager Tal hat nix kommen, diese Idiot. Diese Tourist aber bleibt Kreuzberg und mach Hausbesetz und mach Demo oder was und mach immer Problem mit Polizei. Zum Beispiel, wenn war sehr früher Deutsche Krieg oder was gemacht und ganze Kreuzberg kaputt, kann nix schön. Dann wir alle mit Kollege mach sauber. Und dann kommen diese Problemtourist mit komisch Haar, grün und rot und immer Hund und kann nix sauber. Mir nix gefällt. Entschuldigung, hat jeder seine Meinung, habe ich meine Meinung. Gut, wenn wir früher zum Beispiel, manche Kollegen kommen auch Tourist nach Deutschland, aber diese Tourist macht Privatarbeit und dann macht Asyl. So viele Kollegen kommen Deutschland, sogar Schwager Talat, dieser Idiot, kommt Bielefeld und macht politisch Asyl. Und ich sage Talat, Entschuldigung, hat jeder seine Meinung, habe ich meine Meinung. Aber hast du gar nichts Meinung, weil hast du gar nichts Ahnung. Wie du mache politisch Asyl, du Idiot. Aber Deutsche früher auch Idiot. Gibt alle Asyl. Wer hat Schwarzbart, sogar gibt Talat Asyl, dieser Idiot. Und dann Deutsche sagen, nichts mehr Asyl. Damlar Hakle ist richtig, kann nichts, lebe ganze Welt in Deutschland. Und dann kommen Ossis. Gut, kann jeder kommen, sogar Ossis kann kommen. Ossis kommen Kreuzberg, esse hier erste Döner und erste Banane. Haben Ossis Kommunismus oder was gemacht und kann nichts kennen, Döner und Banane. Kommunisten nichts wolle Döner und Banane, diese Idiot. Und darum Kommunismus kaputt. War früher Kollege Mustafa, war gut Kollege, aber war Kommunist. Habe ich gesagt, Mustafa, Entschuldigung, hast du deine Kommunist-Meinung? Habe ich meine Meinung. Und Kommunismus nichts gut, weil Mensch braucht Gott und braucht Döner. Aber egal, das ist nichts mein Problem. Und wenn Ossis kommen und wieder gehen, dann auch nichts Problem. Aber Ossis sage, das ist mein Land. Und ich sage, Ulan, was dein Land? Haiwan, Herif, du Tirman. Wer hier macht Arbeit und macht alles sauber und bezahlt Steuer und macht Geschäft, wo du kaufst Döner und Banane und Pizza, das ist nichts dein Land, das ist mein Land und Land von Mustafa und von alle Kollegen und sogar mehr Land von Talat, diese Idiot, als dein Land. Aib, Ulan, mache, schäm dich, du scheiße Nassi-Arschloch. Aber Tourist von heute, gut Tourist. Nichts macht Problem wie Haus besetzt und Ossis und Talat, diese Idiot. Tourist komm und zum Beispiel esse bei Kollege und trinke bei Kollege und fahr Taxi mit Kollege und bring Geld nach Kreuzberg. Und dann fahr zurück Heimat, das ist gut. Weil seit Ossis kommen, mein alt Fabrik schaub Lorenz kaputt und Telefunken, wo war Fabrik von meiner Frau, kaputt. Und alle Fabrik in West-Berlin kaputt und ganze Deutschland kaputt. Nix schmeckt gut wie früher. Eskitade Kalmade. Und jetzt wegen Grieche, diese dumme Idiot, ganze Europa kaputt. Darum kann ganze Welt kommen, Tourist. Hosch Gelsinler, Sefa Gelsinler, alle gut willkommen. Baschemesem, Üstünde, Jeremiswar, haben wir Platz auf unsere Kopf. Aber aufpasse, muss wieder gehen und mach Platz für Neutourist. Entschuldigung, aber das ist meine Meinung. So, und dann lese ich noch einen Text, weil es gerade um die Ossis ging. Dennis hat nichts gegen Ossis. Die besten Freunde von ihm sind Ossis. Aber er macht sich trotzdem gern über sie lustig. Und er war, so wie viele Journalisten, einmal auf einer Pegida-Demo, als die Pegidisten da anfingen zu demonstrieren, und hat darüber eine Reportage geschrieben. Und die haben wir auch hier aufgenommen. Jetzt muss ich sie nur finden. Ja, wo ist sie denn? Augenblick. Ist das hier? Ja, Augenblick, Augenblick, Augenblick. Jetzt, aus irgendwelchen Gründen finde ich das nicht. Warum finde ich das nicht? Hier. Der Text heißt, ich gehe auch mal zum Döner. Und den finden wir. Ist gut, wenn die herausgekommen, keine Ahnung hat, in welcher Reihenfolge die Texte hier drin waren. Dresden am Montagabend. An die 15.000 Menschen haben sich zum Schweigemarsch der patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes Pegida versammelt. Deutschland fahren, wehen im milden Abendwind, dazu ein paar Sachsen fahren. Einige Leute tragen Transparente wie keine Scharia in Europa. Die Menge skandiert, wir sind das Volk und Lügenpresse, Lügenpresse. Ein Wort, das man von rechtsextremen Aufmärschen kennt, wo es sich auf die Fresse reimt. Bei Pegida geht es gemäßigt dazu. Lügenpresse wird nur wiederholt. Es klingt auch so hasserfüllt. Wer als Journalist über Pegida berichten will, hat es nicht leicht. Alle Kollegen, die dies in den vergangenen Wochen versucht haben, machten die Erfahrung, dass kaum einer der Demonstranten redet. Auch ich sehe Kollegen, die verzweifelt versuchen, Gesprächspartner zu finden. Zu den Journalisten gehöre ich heute nicht, denn ich werde die Demo mitlaufen. Ich werde den Rednern applaudieren und einige Male sogar in den Wir-sind-das-Volk-Chor einstimmen. In meiner Jacke klemmt eine kleine Deutschlandfahne, in der Tasche habe ich eine Legende. Ich komme aus Berlin und bin hier, weil ich mir selber ein Bild machen will, weil man den Medien ja nicht trauen kann. Die ersten, die ich anspreche, sind zwei Frauen Ende 30. Sie haben sich in Deutschlandfahnen gehüllt. Unter ihren Schals blinken dunkelrote Lichter, die an die Teufelshörnchen erinnern, die AC/DC-Fans gern tragen. Die eine hat ihre wasserstoffblonden Haare zu einem Zopf gebunden, die andere hat reichlich Parfum aufgetragen, eher Rossmann als Chanel. Sie finden es gut, dass ich mich nicht auf die Medien verlassen möchte. Die würden ja alle zu Nazis abstempeln. Zu Unrecht? Guck dich doch mal um, wir sind ganz normale Leute, sagt die Wasserstoffblonde in breitem sächsischen Akzent. Wir sind für unsere Kultur und unsere Sitten. Wir wollen, dass sich die Ausländer integrieren, ergänzt ihre Freundin. Ich antworte, dass ich aus Berlin komme. Das genügt, um sie erschaudern zu lassen. Du Ärmster, sagt eine. Wir demonstrieren dafür, dass es in Dresden nicht erst so weit kommt wie in Neukölln. Bei 50% Ausländern ist es zu spät. Ich frage nochmal nach den Nazis. Hier sind vielleicht 20, 25 Nazis, mehr nicht, meint Rossmann Nummer 5. Und woran erkennt man die? Die rufen Ausländer raus. Aber die Orga-Leute achten darauf, dass das keiner macht. Und ich sehe das ja auch nicht so. Ich gehe auch mal zum Döner. Dann beginnt die Kundgebung. Zuerst spricht Lutz Bachmann, der Wortführer von Pegida. Er geht die Politiker durch, die in der vergangenen Woche Pegida kritisiert haben. Vom Bundespräsident Joachim Gauck über Justizminister Heiko Maas bis zur Dresdner Oberbürgermeisterin Helma Oros. Eine Art kommentierte Presseschau, wobei die Menge schon bei der bloßen Nennung der Namen Pfui ruft. Merkel habe von Abstiegsängsten geredet, sagt Bachmann und lacht. Abstiegsängste werden in Zukunft ja ganz andere bekommen, ruft er. Jawohl, schallt es zurück. Dann tritt Katrin Oertel vom Pegida-Führungsteam ans Mikrofon. Sie wiederholt die Devise, nicht mit der Presse zu sprechen. Kein Wort zu den Hetzern, die sich unter uns verborgen haben. Die Zuhörer johlen und klatschen. Schließlich spricht eine Frau aus Chemnitz. Wir wollen friedlich und im Dialog bleiben, sagt sie. Und zum ersten Mal ist in der Menge Unmut zu spüren. Aber sie kriegt die Kurve. Ganz Deutschland schaut auf euch. Ihr hier in Dresden seid die Hoffnung für Hunderttausende. Das kommt wieder gut an. Bei der Stelle mit dem Dialog hatte ein Mitzwanziger gerufen, das geht mit denen nicht. Dabei hatte die Rednerin gar nicht erwähnt, wer die sind. Doch hier genügen offenbar Andeutungen. Der Mann, der mit denen keinen Dialog für möglich hält, hat eine Bierflasche in der Hand. Seiner Fahne nach zu urteilen, ist es nicht seine erste. Er steht mit einer Gruppe von Freunden zusammen, Kapuzenjacken, kahlgeschorene Schädel, Tätowierungen. Sind sie Nazis? Hier sind keine Nazis, antwortet der mit der Alkoholfahne. Ich bin Maler. Hier gibt es Professoren, Polizisten, Hausfrauen, alles. Offenbar gilt Nazi hier als eigener Beruf. Inzwischen hat sich der Demonstrationszug in Bewegung gesetzt. Es geht durch dunkle Nebenstraßen, gelegentlich sieht man aus der Ferne die Gegendemonstranten, mehrere tausend sollen es sein. Ineinander eingehakt läuft ein Pärchen um die 50, er mit schickem Seidenschal, sie im eleganten Mantel. Sie könnten auf dem Weg in die Semperoper sein, sind aber aus Erfurt zur Pegida-Demo angereist. Es gibt keine Partei mehr, die Politik für das Volk macht, außer vielleicht der AfD, sagt die Frau und ist zufrieden, dass heute auch der stellvertretende AfD-Vorsitzende Alexander Gauland mitläuft. Es ist alles wie 1989, sagt ihr Mann. Das Volk ist wieder auf der Straße, während die Herrschenden und ihre Propagandaorgane verzweifelt versuchen, uns zu diffamieren. Aber ich sehe hier keine Nazis. Die Rednerin aus Chemnitz hatte das Wort diffamieren erst im dritten Versuch fehlerfrei ausgesprochen. Dieser Herr meistert es ohne Mühe. Ein paar Meter weiter läuft ein anderes Pärchen. Sie trägt eine schwarze Bomberjacke und Piercing an den Augenbrauen. Er ist Mitte 30 in grauer Armeejacke und mit Glatze und Vollbart. Typ Nazi-Türsteher, könnte man vermuten. Klar bin ich Nazi, wir sind alle Nazis, sagt er grinsend. Seine Freundin lacht. Meint er das ernst? Ach, hör mir uff, du brauchst bloß sagen, du bist deutscher Patriot und schon kommen die mit der Nazi-Keule. Wer sind denn die? Na, die Medien und die Volksverräter, die sich Volksvertreter nennen. Die echten Nazis sind die Salafisten mit ihrer Scharia, ergänzt seine Freundin. Und die linken Deutschlandhasser. Der Demonstrationszug ist inzwischen zum Halten gekommen. Was da los ist, will ich von einem Mit-40er in brauner Lederjacke wissen. Vielleicht wieder eine Sitzblockade von Linken oder Journalisten, die mit ihren Autos den Weg zugeparkt haben. Einen guten Ruf haben Journalisten hier wirklich nicht. Die wollen uns für dumm verkaufen, sagt er. Aber das geht heutzutage nicht mehr so einfach. Es gibt das Internet und es gibt ein paar mutige Leute, die die Wahrheit aufschreiben. Udo Ulfkotte oder Thilo Sarrazin. Ich habe überprüft, was der geschrieben hat. Da stimmt alles. Alles Fakten. sagt er und blickt mich an, als sei der Name Sarrazin ein Gesinnungstest. Ja, der hatte viele Zahlen, antworte ich und bestehe den Test. Du siehst, wir sind ganz normale Leute. Wie 1989. Auch damals hat alles eigentlich in Dresden angefangen, nicht in Leipzig, wie das später verdreht wurde. Ich merke, in dieser Welt wimmelt es nur so von Verdrehungen. Zum Beispiel, Putin findet man gut oder den Euro findet man nicht gut. Aber ist das heutige politische System nicht ein ganz anderes als das der DDR? Ich wurde damals sogar verhaftet, aber heute denke ich, im Vergleich zum BRD-System war die DDR harmlos. Die Herrschenden heute sind viel schlauer und sie hassen Deutschland. Die DDR war nicht so antinational und wir sind dort sehr behütet aufgewachsen. Die Menge vertreibt sich die Zeit mit dem Singen der Nationalhymne. Dass die Route diesmal kürzer ist und von der Abschlusskundgebung nur wegen technischer Probleme noch nichts zu hören ist, dringt nicht bis zu uns durch. Hier glaubt man an eine Störung durch Gegendemonstranten. Das waren beim letzten Mal höchstens 2000, keine 10.000, wie die Medien geschrieben haben, sagt eine Frau Anfang 30. Mit ihren weinrot gefärbten langen Haaren und der engen roten Jacke würde sie unter den Gegendemonstranten nicht auffallen. Für mich sind das bezahlte arme Schweine. Die kriegen 10 Euro die Stunde. Woher weiß sie das? Steht offiziell im Internet. Und die Leute hier, sind die alle in Ordnung, frage ich und füge hinzu, mit Nazis will ich nichts zu tun haben. Die haben genug Unheil über unser Land gebracht. Jetzt übernimmt wieder der freundliche Mann in der Lederjacke das Wort. Wenn man da ins Detail geht, wird man sehen, dass da auch nicht alles so war, wie es immer heißt. Ich sag mal, wir Deutschen waren immer die Gearschten. Beim Ersten Weltkrieg, beim Zweiten und heute wieder. Inzwischen hat Bachmann mit der Abschlussrede begonnen. Unser Gespräch wird immer wieder durch Sprechchöre unterbrochen. Aber wenn nicht Hitler schuld war am Krieg, wer dann? Die Sieger schreiben die Geschichte, sagt die Frau. Dann ergänzt der Mann, es gab eine bestimmte Interessengruppe. Die war damals mächtig und ist es heute auch. Du musst nur ein bisschen nachforschen, dann wirst du es selber herausfinden. Ich sag nur, jeder kennt sie. Jetzt ist Bachmann fertig und ruft wie immer zum Schluss die Teilnehmer dazu auf, ihre Telefone zu zücken. Tausende Handys leuchten in den Dresdner Abendhimmel. Nazi-Handys wurden keine gesichtet. Ich möchte jetzt noch eine letzte Geschichte lesen. Sie sollen das Buch ja schließlich auch kaufen. Und eine kleine Information auch will ich noch geben. Und zwar am nächsten Samstag, also heute in einer Woche, wird Dennis das Buch selber vorstellen. Also er wird auftreten nächste Woche in Kreuzberg im Festsaal. Es gibt einen Kartenvorverkauf, ich glaube, im Internet. Also und das müsste, glaube ich, auch jetzt ab heute schon irgendwie veröffentlicht worden sein. Also wenn Sie zufällig in Berlin sind an dem Tag oder Lust haben, dann kommen Sie gerne vorbei. Da wird er sicher auch noch sehr viel mehr erzählen, wie das Buch so entstanden ist und einiges über die Texte. Ich will aber Ihnen den Text lesen, wenn Sie noch können. Und zwar der Text, was der Text ist, der dem Buch den Titel gegeben hat, nämlich Wir sind ja nicht zum Spaß hier. Das ist der erste Text, den Dennis aus der Haft heraus veröffentlicht hat, also seine Zeitung hat den veröffentlicht. Und bevor ich das selber erzähle, lese ich Ihnen die Vorbemerkung vor, wie dieser Text entstanden ist. Das ist sozusagen zum ersten Mal in diesem Buch beschrieben worden, wie der Text rauskam aus dem Gefängnis. An erster Stelle kommt das Rauchverbot. Also dieser Text, den ich jetzt lese, ist geschrieben im September 2017, also zu einem Zeitpunkt, als wir an diesem Buch gearbeitet haben und Dennis über ein halbes Jahr bereits in Isolationshaft saß. An erster Stelle kommt das Rauchverbot. Das war das Schlimmste an den 13 Tagen, die ich in einer Zelle im Polizeipräsidium Istanbul verbracht habe. Gleich dahinter aber, noch vor dem schlechten Essen und allen anderen Schikanen, folgte für mich das Verbot von Stift und Papier. Doch es durfte ihnen nicht gelingen, mich zum Schweigen zu bringen und es gab ja so viel zu erzählen. Nach ein paar Tagen begann ich zu experimentieren. Da Bücher erlaubt waren, nahm ich Oğuz Atay's 720-Seiten-Roman Die Haltlosen als Papierersatz. Dazu versuchte ich es mit einer abgebrochenen Plastikgabel als Feder und der roten Soße der Essenskonserven als Tinte. Doch weit kam ich damit nicht. Die Gabelspitze erlaubte kein filigranes Schreiben, auf eine Buchseite passten dadurch nur wenige Worte. Und die Soße war zwar dick genug, um die Druckbuchstaben zu überdecken, aber auch extrem fettig. Die Folge? Viel zu lange Trocknungszeit. In diesem Tempo hätte ich eine halbe Ewigkeit gebraucht. Ein paar Tage später ergab sich bei einem Arztbesuch ein unbeobachteter Moment. Ein Stift direkt vor meiner Nase. Ich griff sofort zu und schmuggelte den Kugelschreiber an der Leibesvisitation vorbei in meine Zelle. Nur Papier hatte ich immer noch nicht. Aber ich hatte ein zweites Buch. Der kleine Prinz. Türkische Ausgabe. Meine Dilek hatte sie den Anwälten mitgegeben, ohne jeden Hintergedanken, außer vielleicht dem, uns beide an den großen Satz »Du bist für deine Rose verantwortlich« zu erinnern. Doch ich erkannte, welch wertvollen Dienst mir Antoine de Saint-Exupéry erwiesen hatte, indem er um seine Zeichnung, aber auch um den Text herum, so üppigen Weißraum ließ. Auf diesen freien Platz im Buch schrieb ich meinen Erfahrungsbericht aus der Polizeihaft, bei schummrigem Licht heimlich unter der Bettdecke. Nach getaner Arbeit legte ich das Buch in die schmutzige Wäsche, die ich einem meiner Anwälte mitgab. Der Anwalt wusste selber nicht, was er da in der Tüte mit den benutzten Socken transportierte. Und erzählen konnte ich ihm das nicht, da wir bei unseren Gesprächen nicht wirklich unter vier Augen waren. Hauptsache, der kleine Prinz kam bei seinen Empfängern an. Bei Dilek und bei meinem Freund und Weltkollegen Daniel Dillenböhmer. Sie tippten das Manuskript ab und kürzten es, teils aus Platzgründen, ich hatte mehr als 2 Zeitungsseiten vollgeschrieben, teils aus Sicherheitsgründen. So ausdrücklich ich im Manuskript meinen gegenteiligen Willen bekundet hatte, so sehr trafen Dilek, Daniel und die Anwälte vermutlich die richtige Entscheidung, als sie beschlossen, bei der Veröffentlichung die wahren Entstehungsumstände zu verschweigen. Schließlich befand ich mich noch in der Gewalt der türkischen Polizei, als dieser Bericht am 26. Februar 2017 in der Welt am Sonntag erschien. Die türkische Geschichte kennt viel bedeutendere und unter sehr viel schwierigeren Umständen verfasste Kasiba. Das wohl bekannteste stammt vom langjährigen Cumhuriyet-Journalisten İlhan Selçuk. Nach dem Militärputsch vom März 1971 wurde er in ein inoffizielles Gefängnis verschleppt, in dem die Gefangenen systematisch gefoltert wurden. Zwar durften sie Briefe schreiben, doch diese wurden zensiert. Selçuk schmuggelte die Nachricht über die Folter an der Zensur vorbei in einem Akrostichon, das er in einem unverfänglich klingenden Brief versteckt hatte. İlhan Selçuk hatte damit die Folter besiegt und auch ich empfand im Moment der Übergabe nicht bloß ein Triumphgefühl, sondern echtes, tiefes Glück. Wie es Nazım Hikmet in einem seiner vielen Gedichte aus der Haft geschrieben hatte, es geht nicht darum, gefangen zu sein, sondern darum, sich nicht zu ergeben. Das ist, wie gesagt, die Vorbemerkung, wie der Text entstanden ist, der in dem Buch auch drin ist. Vielleicht tatsächlich zu dieser Situation der Texte, die Dennis veröffentlicht hat. Also er hat ja aus dem Gefängnis heraus so viele Texte wie kein anderer Journalist, der dort im Gefängnis sitzt, veröffentlicht. Das hatte einen einfachen Grund. Er hatte keine Anklageschrift. Das heißt, es war ihm nicht möglich, vor Gericht zu erscheinen und dort sich zu verteidigen, beziehungsweise zu den Vorwürfen, die man ihm gemacht hat, Stellung zu nehmen. Das war der Grund, warum er diese Situation genutzt hat, dass sein Verlag, seine Zeitung diese Texte veröffentlicht hat. Das war für uns alle, vor allem natürlich für die Zeitung, aber auch für uns drumherum, für Dilek, für die Familie, für mich, immer nicht so einfach, weil wir natürlich immer nicht genau wussten, wie die türkischen Behörden, wie der türkische Präsident, wie die türkische Gesellschaft darauf reagiert, dass dieser Gefangene nicht aufhört zu schweigen, sondern weiter publiziert und wenn sie die Texte gelesen haben, auch nicht weiter aufhört, das zu kritisieren, was zu kritisieren ist in diesem Land. Am Ende ist er jetzt frei und das ist gut so. Sie werden ihn selber, wie gesagt, am Sonntag im Interview sprechen hören können und am Samstag dann in Berlin im Festsaal. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und möchte nur noch kurz darauf hinweisen, die Gazette, das ist das türkisch-deutsche Nachrichtenportal der Taz, was vor 1,5 Jahren ungefähr eingerichtet worden ist, die macht weiter, auch wenn Dennis frei ist. Ihre Aufgabe war es nicht, nur so lange aus der Türkei zu berichten, bis Dennis freigelassen worden ist, sondern es gibt nach wie vor ja hunderte andere in den Gefängnissen. Die Zustände in der Türkei machen es notwendig, dass wir von hier aus Leuten ermöglichen, die in der Türkei nach wie vor publizieren wollen, auch zu publizieren. Es gibt eine Broschüre, die die Gazette erstellt hat mit Texten aus dem letzten Jahr. Die können Sie vorne am Stand auch abholen. Die Adresse lautet taz.gazette.de, glaube ich. Man findet das im Internet. Die Kollegen sind übrigens auch vorne am Stand. Wenn Sie Fragen haben oder Anregungen, was auch immer, sind die gerne bereit, Ihre Fragen zu beantworten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und ja, nochmals Entschuldigung und bitte um Verständnis, dass Dennis heute nicht da sein konnte. Dankeschön.
Buchmessefunk, Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.